Die Reise nach Albanien. Jonathan Fischer startete über das Internet einen englischen Bibelfernkurs, auf den ihn Vera Fischer gestoßen hatte. Diese Frau war ein Glaubensvorbild für Jonathan und ihn überraschte nicht, von ihr zu hören, dass sie sich auf eine gefährliche Reise in das mit Bunkern und Munitionsresten übersäte Albanien begeben wollte. Der atheistische Staat hatte sich gerade von einer schlimmen kommunistischen Diktatur befreit und wurde das Armenhaus Europas genannt. Nein, in diesen für die Blutrache bekannten Landstrich würde ihn keine 10 Pferde bringen. Ihm reichten seine Erinnerungen an minderversorgte Ostblockländer, die er als Bundestrainer anlässlich der Blindenschacholympiade in Rumänien gemacht hatte. Bekanntlich soll man nie, nie sagen, denn Jonathan wurde vor eine interessante Entscheidung gestellt. Für die Entwicklungshilfereise in den Balkanstaat hatten sich 8 Frauen und ein Freund Jonathans angemeldet. Der Allianzmitarbeiter Richard Frank fiel aus, weil sein Arbeitgeber einen kinderunterstützenden Großauftrag bekommen hatte. Nun suchte Vera einen männlichen Ersatz, der als Schutz vor Annäherungsversuchen gebraucht wurde. Jonathan selbst hatte nicht nur auf sie ein Auge geworfen, sondern auch auf eine blutjunge Studentin, die bei Vera zur Untermiete wohnte. Sie war britischer Herkunft, hieß Helen Richards und imponierte ihm als begabte Sängerin und Musikerin. Bei einem Treffen über die Ziele und Risiken der an Ostern geplanten Reise lernte Jonathan die anderen Damen kennen, von denen eine hübscher als die andere war. Natürlich würde er als Beschützer mitkommen, denn heftigste Angriffe südländischer Machos wurden erwartet, die er abwehren sollte. Jonathan besaß wenig Weisheit darüber, dass der allmächtige Gott den Menschen tief ins Herz schaut und deren Motivationen überprüft. Der Tag der Abreise war gekommen und die 2 Flüge führten über Budapest nach Albanien. In Tirana gelandet, blickte Jonathan aus dem Fenster und suchte das Flughafengebäude. Seine Sehorgane gaben ihm die Rückmeldung, dass er sich in den 50er Jahren befindet. Was waren das für Wassertürme und wo kamen die Pferdefuhrwerke her? Fragte er sich angestrengt. Fehler sind da, um daraus zu lernen, und deshalb übergaben die Angekommenen ihr Gepäck an freiwillige Helfer. Diese trugen die Lasten so schnell in Richtung der W-123-Taxis, dass sich hinterher niemand über das Fehlen eines Koffers wunderte. Zum Glück befanden sich darin lediglich Zahnbürsten und Zahnpastatuben, die von einer netten Firma gespendet wurden und jetzt anderweitig ihre Bestimmung finden würden. Es war schon schwierig genug, die Taschen in den Kofferraum der 3 Mercedes-Benz hineinzubekommen, da die jugendlichen Träger ohne ein unverschämtes Trinkgeld diese sonst nicht herausgegeben hätten. Der Tacho des Oldtimers der 200er Dieselbaureihe, in dem Jonathan mitfuhr, zeigte einen Stand von 400.000 Kilometer an. Die eigentliche Akklimatisierung erfolgte im Hotel, in dem ein Empfangskomitee die Angekommenen empfing. Die Menschen waren überaus warmherzig und drückten dies durch Umarmungen und einen Begrüßungskuss auf die Wange aus. Das Programm der ersten Woche spielte sich in der Hauptstadt des an der Adria gelegenen Staates ab. Vera war in ihrem Beruf für die Müllentsorgung und Stadtreinigung zuständig und fühlte sich dazu berufen, die Vorzüge der schwäbischen Putzsucht in dem kleineren Land einzuführen. In ihrem Eifer wollte sie sogar im späteren Leben die goldenen Straßen im Himmel säubern und diskutierte mit einer mitgereisten Zahnärztin namens Reinhild Scheu, ob dies im Paradies nötig sein würde. Der Anblick der albanischen Straßen, auf deren Seitenstreifen der Abfall auf Häufen hingeschmissen wurde, war ernüchternd. Die Müllarbeiter mussten mit der Hand den Unrat in die Müllwagen schaufeln. Übelst stinkende Tierkadaver wurden vor Ort mit Benzin übergossen und angezündet. Dr. Scheu besuchte die kieferchirurgische Abteilung des städtischen Krankenhauses und machte zunächst Fotos von den veralteten Geräten. Der Aufbau der Einrichtung einer ausgemusterten deutschen Zahnarztpraxis wurde von der netten Medizinerin überwacht. Ihre ausländischen Kollegen waren überaus erfreut. Es stellte sich heraus, dass der Kieferchirurg Martin Anrich, der Jonathan operierte, einen ebenso positiven Eindruck an diesem Ort in der Vergangenheit hinterlassen hatte. Auch das Stuttgarter Ehepaar Marika und Stefan Barth hatte sich durch den Aufbau einer Poliklinik in der albanischen Hauptstadt einen guten Ruf erworben. War das nicht das Ehepaar, das gemeinsam mit seinem Idol Jürgen Klinsmann vor kurzem die Agapedia-Stiftung gegründet hatte? Jonathans Vermutung wurde von seinem Begleiter anlässlich des Besuchs des Fußballspiels zwischen FK und Dynamo Tirana bestätigt. Die fußballbegeisterten Albaner liebten die deutschen Fußballstars und kannte diesen und ihre Freunde genau. Die Bevölkerung hängte bei großen Turnieren sogar die Deutschlandfahne aus den Fenstern und schossen bei Deutschlandtoren im Fernsehen mit ihren illegalen Pistolen vor Freude in die Luft. Als weitere Freizeitbeschäftigung wurde von der Gruppe die Oper von Tirana besucht. Eines der bekanntesten Mozart-Werke, die Zauberflöte, wurde aufgeführt. Jonathan wunderte sich, als er den Opernführer und das Geschehen genauer studierte. Er meinte zu erkennen, dass es sich hier um den Versuch handelte, ihn für eine Freimaurerloge zu gewinnen. Seine Begleiterinnen konnten seine Skepsis überhaupt nicht verstehen und trällerten die weltbekannten Arien auswendig mit. In der zweiten Woche wollte die Reisegruppe die Schönheit des nördlichen Berglandes inspizieren und fuhr mit der Bahn nach Shkodra. Teilweise waren die Fenster des Zuges eingeschlagen und die Sitzpolster herausgerissen, was Jonathan schockierte. Ein Mann im Abteil war besonders aufdringlich, denn sobald eine der hübschen Frauen eine Trinkflasche aufmachte, wollte er nach einheimischer Sitte etwas abhaben. In Shkodra wurden sie von einem schwedischen Missionar namens Ulf Guderner empfangen, der die Campus für Christus Studentenarbeit in der Universität aufbaute. Als Übernachtungsstätte diente ein kleines, umzäuntes Haus, das nur eine Dusche besaß, deren Abfluss gleichzeitig als Toilette diente. Von seinen Schwarzwaldbauernhofaufenthalten war Jonathan als Kleinkind an ein Plumpsklo gewöhnt, aber die Begleiterinnen hatten so etwas noch nicht gesehen und gerochen. So gab es über die zeitliche Nutzung dieses Badezimmers schon einmal einen Streit unter den Frauen. Der harmonische und nette Umgang untereinander wurde dadurch jedoch kaum getrübt. Der deutsch, englisch und albanisch sprechende Schwede Ulf organisierte einen Einsatz in der Aula der Universität. Zunächst führte das deutsche Team ein Pantomimenstück auf und danach sang Helen einige Lobpreislieder, die sie selbst mit der Gitarre begleitete. Der Höhepunkt war eine Dance-Show von vier Glaubensschwestern, die von christlicher Popmusik auf einem Ghetto-Blaster begleitet wurde. Das größtenteils männliche Publikum tobte vor Begeisterung und forderte eine Zugabe. Den Schluss bildete eine kurze Predigt auf Albanisch von Guderner und eine Einladung zu einem Gottesdienst. Seine wöchentliche Bibelandachten hatten sich bereits an der Uni etabliert. Das Sprachtalent Ulf hatte in 2 Jahren nahezu perfekt Albanisch gelernt und imponierte Jonathan genauso stark, wie es Pastor Georg Müller tat. An einem der folgenden Tage wiederholte die Gruppe die Vorstellung an einem öffentlichen Platz. In Shkodra war es üblich, dass die Menschen abends in der Fußgängerzone auf- und abschlenderten und sich in der zentral gelegenen Grünanlage mit schönem Teich trafen. Es war gut für das Team, das sich im Programmablauf schon eine gewisse Routine eingespielt hatte, denn umgehend hatten sich etwa 500 neugierige Menschen zusammengeschart, um das attraktive Schauspiel zu verfolgen. Am Ende machte Ulf Guderner einen Aufruf und fragte, wer sein Leben an Jesus Christus übergeben möchte. Die Hälfte der Menge signalisierte dies mit einem ungenierten Handzeichen. Jonathan und seine Helferinnen begannen Einladungen für neu geplante Sonntagsgottesdienste zu verteilen und wurden dabei von einigen Katholiken laut beschimpft. Ein kleiner Aufruhr bahnte sich an, als einige Männer versuchten, gewaltsam an die Handzettel zu kommen und begannen, diese zu zerreißen. Das Erzbistum besaß eine große Kathedrale, die der Diktator Enver Hoxha in seiner Schreckenszeit zur Turnhalle umfunktioniert hatte. Die berühmte Agnes Gongsha Boyakshu besuchte als Kind die katholische Mädchenschule Shkodras. Die Heilige ist unter dem Namen Mutter Teresa besser bekannt. Der Dienst von Ulf wurde trotz aller Angriffe stark gesegnet, denn er konnte am darauffolgenden Sonntag in der Stadt mit der größten Moschee des Balkans einen gut besuchten Gottesdienst starten. Nach einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück begab sich die Reisegruppe zu einem der höchsten Gebäude Shkodras. Ulf schlug Jonathan vor, ein Treppenrennen bis zum Aussichtspunkt zu veranstalten. Der Gewinner sollte vom Verlierer ein Essen bezahlt bekommen. Der siegessichere und durchtrainierte Jonathan geriet rasch in Rückstand, denn er konnte dem großgewachsenen, blonden Skandinavier nur schwer folgen. Am abschließenden Stufenaufgang mobilisierte Jonathan seine letzten Kräfte. Seine Füße wurden denen eines durstigen Hirschen gleich und er schaffte einen auf gleicher Höhe stattfindenden Zieleinlauf. Die einige Zeit später eingetroffenen Frauen überreichten den Kampfhähnen als Gewinnerpokal eine Mineralwasserflasche. Ein weiterer Lohn für die Strapazen war der sich bietende Blick auf die karge Seen- und Berglandschaft. Das folgende Wettrennen-Mittagessen in einem Gartenrestaurant bezahlte der schmächtige Ulf zum ersten Mal selbst. Die Essensgesellschaft machte sich auf den Weg an die Adria, um die für April ungewöhnlich hohen Temperaturen zu genießen. Ulf besaß einen alten VW-Bus und wollte sich aus Dankbarkeit gegenüber seinen neuen Freunden mit dem Anblick der unberührten und unbebauten Mittelmeerküste revanchieren. Am Strand hatten sich einige albanische Familien versammelt und Jonathan beobachtete eine kleinere Gruppe von Einheimischen beim Blitzschach. Beim Kiebitzen stellte er fest, dass die Männer das Schnellschachspiel mit der Uhr, bei dem jeder Spieler 5 Minuten Zeit bekam, gut beherrschten. Er wurde auf Englisch eingeladen, eine Partie um Geld mitzuspielen, und ihm war klar, dass er als reicher Tourist ausgenommen werden sollte. In seinem Leben wurde Jonathan immer wieder belächelt und unterschätzt. Was er auf seine bübische Stimmlage und seinen schmalen Oberkörper zurückführte. Jonathan gewann nicht nur eine Partie nach der anderen, sondern er zog seinen Gegnern auch noch sämtliches Geld aus der Tasche. Er war mächtig stolz, denn seine hübschen Begleiterinnen fingen an, ihn zu bewundern, da sie zuvor nichts von seinem Talent wussten. Umso mehr prahlte der blonde Lockenkopf auf dem Rückweg von seinen vielen Erfolgen und Auszeichnungen. Ein Auto überholte den Bus von Ulf Guderner und zwang ihn zum Anhalten. Die vierköpfige Gruppe der Schachspieler öffnete wütend die Schiebetür und verlangte von Jonathan, das gewonnene Geld zurückzugeben. Ulf drängte Jonathan der Forderung nachzukommen und warnte ihn vor der vorherrschenden Blutrache. Jonathan wollte nicht hören, schließlich hatte er als ehrlicher Verlierer seine Spielschulden immer bezahlt. Ein heftiger Streit entwickelte sich, der in Handgreiflichkeiten und schließlich einem K.O.-Schlag endete. Als Jonathan wieder aufwachte, lag Ulf seitlich in seinem Bett und drückte sein Herz auf das Herz in seiner Brust. Jonathan hatte zunächst Angst, dass Guderner vom anderen Ufer wäre, doch dieser hatte nur für ihn gebetet. Der Geistliche fragte ihn unvermittelt, warum er nach Albanien mitgeflogen sei. Jonathan errötete und gestand, dass der Hauptgrund das Verlangen nach einer Freundin war. Ein vergessener Ratschlag wiederholte sich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles, was du sonst benötigst, wirst du bekommen. Suche den Willen Gottes für jeden Tag und tue alles zu seiner Ehre, waren die Worte des Seelsorgers. Beim abendlichen Essen genoss es Jonathan sichtlich, von seinen Begleiterinnen bemitleidet und von Reinhild an seinem Kinn gekühlt zu werden. Der folgende Tag brachte ein weiteres, unvergessliches Abenteuer für den Fiktionshelden Jonathan Fischer. Ulf Guderner hatte die Idee, albanische Neue Testamente zu verschenken, indem Zweiergrüppchen die Straßen abklapperten und an den Häusern klingelten. Zunächst traf man sich in den Gemeinderäumen des netten evangelikalen Jugendpastors Ares Kaftali, um die Taschen mit den Büchern über den neuen Bund zu füllen. Bei den vielen attraktiven Damen fiel es Ares nicht schwer, 6 ausgewachsene Mannsbilder als Dolmetscher zu motivieren. Einzig das Grüppchen um Jonathan und Reinhild war der Landessprache nicht mächtig, was sich als Nachteil entpuppte. Verständlicherweise stieß das neue Paar gerade bei muslimisch geprägten Haushalten auf Ablehnung, verknüpft mit unverständlichen Schimpftiraden. Eine größere Sorge bereitete Reinhild die in den Höfen herum streunenden Hunde, vor denen sie tierisch Respekt hatte. Jonathan genoss es, den Beschützer zu spielen und den Viechern entschlossen entgegenzutreten. Ein älterer Herr beobachtete das Treiben und winkte sie herüber. Dankbar nahm er ein Buch an und begann darin zu blättern. Er freute sich sehr darüber. Jonathan und Reinhild mussten in seinem Vorgarten Platz nehmen und bekamen von der Tochter des Hauses auf einem Tablett einen türkischen Kaffee serviert. Der eigentliche Gastgeber war in sein Haus verschwunden, um mit einem kleinen Schwert und ein paar Spießen wieder zurückzukommen. Reinhild wurde noch ängstlicher. Hilfesuchend umarmte sie Jonathan. Wohlwollend signalisierend legte der albanische Rentner seine Mordwerkzeuge beiseite. Er steckte immer wieder seinen rechten Zeigefinger in seinen zu einem Kreis geformten linken Zeigefinger und Daumen und deutete abwechselnd auf die Besucher, die vor Scham rot anliefen. Nachdem sich die Lage zu entspannen schien, nahm der sich drehende Derwisch die Spieße und durchstach damit seine Backen, wohlgemerkt die eigenen. Jonathan fühlte sich an Fernsehreportagen von philippinischen Karfreitagsprozessionen erinnert und die Zahnärztin Scheu schüttelte ob dem hohen Infektionsrisiko den Kopf. Der gut gemeinte ekstatische Auftritt war ihr viel zu viel. Mit einem hektischen Mir Upafschim, das eher als Nimmerwiedersehen gemeint war, sprangen die Deutschen davon. »Ach«, seufzte Reinhild, »muss Evangelisieren immer so mühevoll und aufregend sein?« Jonathan bekam den Einfall zu beten. »Lieber Jesus, hilf uns, dein Wort ohne Stress und Krampf auszuteilen.« Dass Gebete nicht immer sofort erhört werden, offenbarte die Begegnung mit der nächsten Hundemeute. Warum auch immer, fügte gerade der hüpfende kleinste Kläffer eine minimale Bisswunde an Reinhilds linker Hand zu. Reinhild weinte. Jonathan reichte ein Taschentuch. Eine große Schülerschar näherte sich, die Unterrichtsende hatte. »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelsreich eingehen«, resümierte Jonathan und Reinhild begriff. »Dann teilen wir die Schriften an die jüngsten Jünger aus, die nehmen das Wort mit Freude an.« So fand die Verteilaktion erst recht ein erfolgreiches Ende. Am Mittag wurde ein Spaghetti-Essen in den Gemeinderäumen gereicht. Ares und Ulf wollten den gelungenen Briefträgerverlauf am Nachmittag fortsetzen, was auf wenig Gegenliebe bei Reinhild Scheu stieß. Deshalb wurde sie überredet, zur Abwechslung den erfahrenen schwedischen Evangelisten zu begleiten, während Jonathan die äußerst charmante Helen Richards zugeteilt bekam. Zunächst setzten sich jedoch die Probleme fort, weil das neue Glück wiederum auf viel Ablehnung stieß. »Ich fühle mich wie ins kalte Wasser geworfen, Helen.« »Dann müssen wir wie Jona im Fisch anfangen, den Herrn zu preisen. Jonathan Fischer.« Oh, was für eine wunderschöne Stimme diese Frau besaß. Kein Wunder wurden so viele Lieder in Englisch gesungen, ging es dem deutschen Sänger durch den Kopf. Die geistige Atmosphäre hatte sich verändert, denn auf einmal wurde eines nach dem anderen der Neuen Testamente angenommen. Dass man sich nicht zu früh freuen soll, indem man den Tag vor dem Abend lobt, lehrte eine Frau, die das überreichte Buch argwöhnisch beäugte, um es hierauf Jonathan an den Kopf zu hauen. Sie schrie wohl auf Albanisch, dass sie Katholike wäre, meinte der auf seine Brust deutende und ebenfalls katholisch aussprechende deutsche Missionar zu verstehen. Die Tochter wurde hinzugerufen. Das vor dem Schulabschluss stehende Mädchen sprach Französisch. Oh mon Dieu! Jonathan hatte die Fremdsprache mit einem mangelhaft abgewählt. Helen und ihr Begleiter wurden in die gute Stube hereingebeten. Jonathan punkte mit seiner klösterlichen Verwandtschaft, der vor kurzem verstorbenen Schwester Tante Hanna, die Nonne war. Die holprige Unterhaltung machte deutlich, dass ein Katholik die Bibel nicht lesen soll, weil er sie sowieso nicht verstehen kann. Schließlich war es in den vergangenen Jahrhunderten lediglich den Klerikern vorbehalten, die Vulgata, lateinische Version der Bibel, zu gebrauchen. Nach diesen Erläuterungen versuchte die Gastgeberin, ihre Tochter Lea mit Jonathan zu verkuppeln. Das Mädchen war in der Tat bildhübsch und versuchte Jonathan ebenfalls mit charmanten Augenaufschlägen um die Finger zu wickeln. Helen beobachtete alles für kurze Zeit interessierter, aber die angehende Lehrerin verstand nur Bahnhof. Nachdem die Gespräche bei den Preisverhandlungen angekommen waren, beziehungsweise die zukünftige Schwiegermama sich nach etwaigen Ländereien und Häusern in Deutschland erkundigte, zog es der Witzbold Fischer vor, gemeinsam mit Helen die Heimreise in ihr Quartier anzutreten. Beim bevorstehenden Abendessen tauschten sich die Teilnehmer aus und hauptsächlich Helen hatte viel zu lachen. Am nächsten Morgen verließ die Gruppe das Gebiet um den Shkodrasee in Richtung albanischer Alpen. Diesmal hatte Ulf einen kantigen Puch G Modell Geländewagen von Ares Kaftali organisiert. Das Transportgefährt hatte ebenfalls 400.000 Kilometer auf dem Buckel und hatte im Rekordfall schon 14 Personen befördert. Wenigstens die Ersatzteilversorgung schien in dem Entwicklungsland zu funktionieren, folgerte Jonathan. Er liebte es, zwischen Helen Richards und Reinhild Scheu eingequetscht im senkrechten Kastennutzraum zu sitzen. Die Haut seiner Nebensitzerinnen fühlte sich weich an wie die eines Babys, wenn sich ihre Arme ungewollt bei der Bergauffahrt durch zahlreiche Serpentinen berührten. Die Unterhaltung wurde immer angeregter, als sie an einen unberührten Gebirgssee gelangten. Dort wollten sie ihr mitgebrachtes Vesper einnehmen und eine längere Zeit in der Frühlingssonne verbringen. Jonathan imponierte der Gruppe, indem er in das kalte Wasser sprang. Ulf hatte schon angekündigt, dass ganz abgehärtete Schwimmer ihre Badesachen mitbringen sollen. Helen und Reinhild folgten Jonathan ins Wasser und genossen es, ihn nass zu spritzen. Als diese zwei himmlische Wesen das Wasser mit ihren feuchten Badeanzügen verließen, wusste Jonathan nicht, wo er zuerst hinschauen sollte. Ihm schien es so, als ob er noch nie schönere Rundungen und Merkmale vom anderen Geschlecht wahrgenommen hatte. Hormone wurden in seinem Körper ausgeschüttet und sein Blut begann schneller zu zirkulieren. Der aufmerksame Missionar Guderner nahm dies zum Anlass, ihn beiseite zu nehmen. Er zeigte ihm eine Stelle in der Bibel, wo stand, dass man eine Jungfrau nicht lüstern anschauen soll. Er erklärte ihm weiter, dass Gott ihm genau zum richtigen Zeitpunkt eine Frau schenken würde, mit der er schöne, erregende Erlebnisse haben dürfte. Er betete für ihn, dass er seine Aufgabe als Begleiter im Sinne Gottes richtig wahrnimmt. Drei Jungen im pubertären Alter näherten sich, die von weitem das Treiben am See verfolgt hatten. Ulf erklärte Jonathan, er habe den Eindruck, dieser soll den Gebirgsbewohnern seine erste Missionspredigt halten, mit ihm als Übersetzer. Die Erlebnisse als Fahrer bei der Leichtathletik-WM begeisterten diese so stark, dass sie eine halbe Stunde gespannt zuhörten. Bevor sie gingen, nahm jeder der drei muslimisch erzogenen Einheimischen freudig eine Bibel an. Zwei der blonden christlichen Tänzerinnen hatten die Idee, zum Abschied für sie zu beten, was sofort dankbar angenommen wurde. Nachdem die Gruppe eine wunderschöne Zeit im albanischen Gebirge verbracht hatte, begab sie sich auf den Heimweg. Es begann zu dämmern und wiederum wurde ihr Fahrzeug von einem anderen Wagen zur Seite gedrängt und zum Anhalten gezwungen. Zwei zwielichtige Männer, die an der Seite eine Pistole trugen, inspizierten das Fahrzeug. Es schien so, als ob sie sich bei Ulf auf Albanisch erkundigten, woher die Mitfahrer stammen, weil er jeden von ihnen beim Namen nannte. Einer der Männer öffnete die Hecktür und fasste Helen an ihren Armen. Jonathan flippte aus und wollte abermals handgreiflich werden. Der hinzugekommene Ulf beruhigte ihn und sagte, sie sollen einfach aus dem Kofferraum herauskommen. Die zwei albanischen Ordnungshüter durchsuchten den hinteren Wagenteil, gaben sich mit einer Coca-Cola-Flasche zufrieden und brausten weiter ihres Weges. Dass 10 Leute in einem für 5 Personen zugelassenen Wagen befördert wurden, störte in diesem Land die Polizei überhaupt nicht. Jonathan ließ das Tagesgeschehen vor dem Einschlafen nochmals Revue passieren. Er fühlte sich wie auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn er an Helen und Reinhild dachte. Er wusste nicht, für welche der zwei er sich entscheiden sollte, da jede auf ihre Art äußerst attraktiv und sympathisch war. Er erlebte gedankliche Höhen- und Tiefenflüge und fragte sich, ob er bei einer der Angehimmelten Chancen hat und welche die richtige sei. Anstelle sich weiter eine der Hübschen bildlich vorzustellen, sah er plötzlich in seinem Kopf die 3 Jungs, denen er Zeugnis gegeben hatte. Ein unbeschreibliches Gefühl der Freude umgab ihn und Tränen kullerten über seine Backen. Er erinnerte sich an die Vorhersage der Nonne, er solle Pfarrer werden. Hatten ihm nicht 2 Pastoren mit ihren Ratschlägen versucht, deutlich zu machen, auf dasselbe Ziel hinzuarbeiten? Der 2-wöchige Osterurlaub neigte sich seinem Ende zu. Guderner brachte die Gäste in seinem VW-Bus mit dem Gepäck auf dem Dachträger an den Flughafen nach Tirana. Er sprach von einer kommenden Erweckung und legte die wegweisende Ohrwurmkassette »I have loved you« von dem christlichen Songwriter Kent Henry ein. Jonathan gingen die Lieder »Help Us« und »Prayer for the Wounded« nicht mehr aus dem Kopf, sodass er sich nach seiner Ankunft in Stuttgart die 1993 produzierte CD im am Charlottenplatz 6 gelegenen Charisma-Shop besorgte. Jonathan deckte sich in diesem christlichen Buchladen regelmäßig mit Tonträgern und Literatur ein. Besonders freute er sich später über einen Bestseller von Ulf Guderner, der von wahrem geistlichen Leben handelte. Die erfolgreiche theologische Abhandlung mit dem Titel »Ein verletztes Schaf ist wichtiger als 99 Gesunde« zeigte Gemeindeleitern und Laien, wie notwendig es ist, seelisch verwundeten Menschen in der Kirche zu helfen. Später sorgte Ulf bei seiner Rückkehr in den hohen Norden nach Schweden für Furore, indem er die am schnellsten wachsende landeskirchliche Gemeinschaft Europas gründete.